Ich lese den Predigttext aus Lukas 16, die Verse 1 bis 9, nach der Hoffnung für alle. Jetzt wandte sich Jesus an seine Jünger und erzählte folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er erfuhr, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung, du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Die schwere Feldarbeit liegt mir nicht und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter. Trag 50 ein. Und du? Fragte er einen anderen. 100 Säcke Weizen. Hier, nimm den Schuldschein und schreib stattdessen 80, forderte er ihn auf. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Nun hören wir auf die Predigt.
Ja, ich weiß gar nicht, wie gut man es sieht. Ich habe zu viel ungesunde Sachen gegessen in den letzten Jahren. Und insbesondere jetzt seit dem Frühjahr, da denke ich immer, ach, das Leben ist sowieso so schwierig und Corona stresst alles und da habe ich mir doch wohl ein Stück Schokolade oder so sehr verdient vielleicht nicht, aber es kann doch nicht schaden. Schaden vielleicht nicht, aber ich merke schon, dass langsam die ein oder andere Hose ein bisschen eng wird. Wenn ich euch so angucke, dann merke ich, vielen von euch geht's ja gar nicht so, aber vielleicht könnt ihr euch ein bisschen reinfühlen, wie das ist. Das Verrückte ist ja, dass ich's weiß, dass eine zweite Tafel Schokolade dann vielleicht dazu führt, dass die Klamotten eng werden oder dass ich vielleicht nächste Woche dann weniger essen muss. Und trotzdem ist der Reiz einfach so groß, dass ich da häufig mir nicht die Mühe mache, dem zu widerstehen. Also ich kenne sehr, sehr gut den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, dass mich Pizza dick macht. Und wenn ich doch nur standhaft genug wäre, dann könnte ich aus dieser Erkenntnis sogar eine Tugend machen und könnte sagen, ja, wenn ich möchte, dass ich gut in Shape bin und mir auch mein T-Shirt von vor 5 Jahren wieder passt, dann sollte ich vielleicht ein bisschen weniger futtern. Ich will jetzt keine Diätpredigt halten heute. Ja, mir geht's nur darum, dass das Schöne ja ist, wenn wir solche Zusammenhänge verstehen, dass wir dann nicht nur erklären können, dass was ich heute entscheide und wie ich mich heute verhalte, hat Auswirkungen auf die Zukunft, sondern ich kann sogar von der Zukunft her auf das Jetzt zurückdenken und mir sagen, wenn ich möchte, dass meine Erlebnisse morgen und nächstes Jahr und noch weiter darüber hinaus, wenn die auf eine bestimmte Weise sein sollen, dann kann ich mein Verhalten heute danach ausrichten. Also ich kann von der gewünschten Perspektive her entscheiden, wie will ich heute leben. Und das ist eine schöne Sache im Grunde. Auch wenn mir das mit der Schokolade schwerfällt, ist es trotzdem hilfreich, drüber nachzudenken. Und auf eine andere Weise, auf einer anderen Ebene macht das unser Predigttext heute. Da geht es nicht um Schokolade, ihr habt ihn schon gehört. Es geht um andere Themen. Und es handelt sich ja um einen sehr umstrittenen Bibeltext. Ihr habt die Hoffnung für alle gehört, die ich jetzt nicht im Ohr hatte. Aber ich habe mich gewundert, als du vorgelesen hast, wie viele erklärende Zusätze da schon mit dabei waren in diesem Bibeltext. Wenn ihr den mal vergleicht mit der Luther-Übersetzung, dann klingt die Luther-Variante sehr viel sperriger und unklarer. Und deswegen ist gerade dieser Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, einer, über den sich schon lange Christinnen und Christen den Kopf zerbrochen haben. Was will Jesus da eigentlich? Das ganze Kapitel Lukas 16 geht im Grunde um dieses Thema Geld und Reichtum und auch Ewigkeit. Deswegen passt er wunderbar in die Jahreszeit. Ihr habt es gerade schon gesagt, auf mehreren Ebenen haben wir das schon gehört. Der November ist ein ernster Monat, auch für uns in der Gemeinde, weil wir gut daran tun, auch über eine Ewigkeitsperspektive unserer Existenz nachzudenken. Und das ist nicht immer schön, das ist nicht immer angenehm, aber es ist angemessen, gerade angesichts der Jahreszeit. Und das tut auch das Lukas-Evangelium an der Stelle. Ich empfehle euch, ich will nicht zu viel ausplaudern, aber lest doch mal bei Gelegenheit das ganze Kapitel Lukas 16 am Stück, da werdet ihr staunen, wie viel spannende Sachen da sonst noch so stehen zu unserem Gesamtthema. Also, wir haben hier gehört, da ist ein Mann, der verhält sich eigentlich ganz schön kriminell und wird nachher trotzdem gelobt. Weil er so kriminell ist. Und dann aber, wenn ihr weiterlesen würdet, käme dann direkt im Anschluss, Verse 10, 11, 12, über die ich heute nicht allzu viel reden will, würde Jesus dann gleich wieder umschwenken, so klingt es jedenfalls, und sagen, hey Leute, seid treu in puncto Geld. Da fragen sich zu Recht viele, wie kann das denn gemeint sein? Also, was ich nur sagen will, ist, es geht um dieses Thema Geld und Ewigkeit, und es ist ein Textzusammenhang auch, der Kopfzerbrechen bereitet. Pirschen wir uns doch mal von vorne nach hinten ran. Jesus erzählt eine Geschichte, hast du gesagt, ein Gleichnis von einem Szenario eines wohlhabenden Mannes. Also, das Gleichnis spielt in einem sozial gehobenen Milieu. Da ist ein Mensch, der hat einen Betrieb oder ein Unternehmen, und der interagiert mit anderen Menschen, hat sogar Angestellte, unter anderem diesen Verwalter, der die Hauptperson des Gleichnisses ist. Und über diesen Verwalter ist jetzt nun bekannt geworden, dass der nicht so richtig im Interesse seines Chefs die Ökonomie in der Hand. Der heißt übrigens Ökonomos auf Griechisch. Also ist ein Ökonom, einer, der mit den Finanzen betraut ist, ein Verwalter. Und dieser Verwalter pflegt die Kontakte zu den Kunden unseres Chefs. Der hält sich da raus, ist vielleicht auf seinem Sommerwohnsitz oder wo auch immer. Jedenfalls hat er mit der konkreten Arbeit nicht allzu viel zu tun. Das hat er diesem Verwalter anvertraut. Und der Verwalter, aus Gründen, die wir nicht kennen, macht seinen Job nur so lala, bis sogar schlecht aus der Sicht des Chefs. Und als er das rauskriegt, interessanterweise geht er zu ihm hin und sagt ihm, Junge, du bist entlassen, hieß es in der Hoffnung für alle, du kannst nicht länger Verwalter sein. Spannenderweise setzt er den aber nicht sofort für die Tür, das hätte ich gemacht. Ja? Also wenn ich gehört habe, der macht da nur alles schlecht, dann hätte ich den sofort aber hochkant rausgeschmissen als Chef. Ja? Aber dann hätte die Geschichte nicht so gut funktioniert. Denn die Geschichte lebt davon, dass der noch eine Bewährungschance kriegt. Nicht eine Bewährungschance. Er kriegt schon gesagt, du fliegst raus, aber du fliegst vielleicht erst nächste Woche raus. So, und diese kleine Zeit, die ihm noch bleibt, die nutzt jetzt unser Verwalter. Sehr, sehr schlau. Indem er nämlich seine kriminelle Aktivität nicht etwa einstellt, sondern hochfährt. Was überlegt er sich? Ja, was mache ich denn jetzt? Ich brauche ein Einkommen, sonst kann ich nicht überleben. Betteln? Nee. Das bin ich mir zu schade für. Arbeiten mit Körpereinsatz kann ich nicht so gut, möchte ich nicht. Was bleibt mir? Ich schleime mich ein. Mit den Ressourcen, die mir jetzt noch bleiben, in der kurzen Zeit, die ich hier noch walten kann, verwalten kann, mache ich mir Freunde. Und er bestellt sich die Schuldner seines Herrn her, ja, und er hat offensichtlich da Buch geführt über so eine Schuldenkartei, Finanzkartei, und dann holt er da die Einträge raus, die Aufzeichnungen, und erlaubt jedem, die müssen das offensichtlich eigenhändig da eintragen, jeder der Schuldner darf dann einen niedrigeren Betrag eintragen. Die fälschen die Schuldscheine, ja, zu Ungunsten des Chefes, dem das Ganze gehört. Aber natürlich, die Schuldner freuen sich. Die sind dann weniger schuldig und kommen gut aus der Nummer raus, machen also gerne mit bei den Betrügereien. Und jetzt erst, nachdem er da noch irgendwie seine Betätigung intensiviert hat in diesem krummen Feld, jetzt fliegt der Verwalter raus, das erfahren wir dann auch gar nicht mehr so genau, aber jedenfalls kann er sich davon versprechen, wenn er dann auf der Straße steht, dann ist er nicht auf der Straße, sondern dann freuen sich immer noch diejenigen, die er da begünstigt hat, auf kriminelle Weise, und die werden ihm Unterschlupf gewähren, die werden ihn aufnehmen als Gast in ihre Häuser, also muss er sich nicht sorgen, wo er bleiben kann. Er ist damit versorgt, hat ausgesorgt. Also das Gleichnis erzählt massiv von, kann man das Korruption nennen, eher Betrug, den der Verwalter da ausübt. Und was dann das Ganze noch verrückter macht, ist dann, dass dieser Kommentar kommt, und dann lobte der Herr den ungerechten Verwalter. Welcher Herr ist das? Kann man sich ja fragen, wer spricht dieses Lob eigentlich aus? Ist das der Chef? Weswegen sollte der? Also wäre vom Textzusammenhang nicht ausgeschlossen, aber meines Erachtens hat der Besitzer dieses Betriebs keinen Anlass, diesen Verwalter zu loben. Der hat ihn ja gerade rausgeschmissen. Bei Lukas enden Gleichnisse häufig mit einem Kommentar Jesu. Und die fangen dann auch immer so an, diese Kommentare. Der Herr sprach oder so. Also der Herr, der hier lobte, ist Jesus. Und Jesus lobt diesen Verwalter. Der hat im Grunde alles ganz kriminell gemacht und wird trotzdem von Jesus gelobt. Das kommt im Lukas-Evangelium auch manchmal vor, dass solche Leute, die eigentlich kein gutes Ansehen haben, plötzlich ganz, ganz gut wegkommen. Und hier ist das eben auch der Fall. Und Jesus ermutigt sozusagen seine Zuhörerschaft, seine Schülergruppe, sind auch Frauen dabei, also Schülerinnen und Schüler, Jüngerinnen und Jünger, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Also nicht nur, dass der hier als Exot dargestellt wird, dieser Verwalter, sondern er wird sogar zum Vorbild für diejenigen, die das Gleichnis von Jesus hören. So, um aber klar zu machen, Jesus will hier keine Werbeveranstaltung für Kriminalität veranstalten. Dann fügt er noch diesen erklärenden Zusatz hinzu, ja, die Kinder dieser Welt sind manchmal smarter als die Kinder des Lichts. Also gemeint ist, diejenigen, die nichts mit Gott am Hut haben, verhalten sich manchmal klüger als die, die zu Gott gehören. Also damit ist ganz deutlich, dass das wird als eine Aktivität, also eine ziemlich gottlose Aktivität dargestellt, auch mehrfach begegnet hier das Stichwort Ungerechtigkeit, also auf der ganz unmittelbaren Ebene, auf der Textoberflächenebene ist das kein Vorbild. Also Jesus will nicht sagen, Leute, betrügt, das ist nicht die Botschaft, aber geht mit euren Ressourcen so um, wie dieser Verwalter das gemacht hat. Ja, und das Schlaue ist, das hat die Hoffnung für alle, finde ich auch, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber ich fand es sehr, sehr smart übersetzt, dass es darum geht, Besitz einzusetzen, um in die Zukunft zu investieren. Und dieses Investment in die Zukunft funktioniert gerade nicht nicht so, dass dieser Verwalter sich an Besitz klammern würde und irgendwie versuchen würde, das den Besitz noch zu vermehren. So sind wir ja gewohnt, in die Zukunft zu investieren. nebenbei bemerkt mal, indem wir versuchen, möglichst viel Geld irgendwie anzuhäufen, damit wir uns irgendwie sicher fühlen. Ja, unser ganzes Rentensystem funktioniert vielleicht auch so. Also einzahlen, dann habe ich später was. So ist es hier nicht. Sondern wie investiert dieser kluge, ungerechte Verwalter in seine Zukunft? Indem er Besitz weggibt. Sich davon trennen ist der Schlüssel zum Erfolg. Und es ist jetzt gut, ist nicht sein eigenes Geld, das er da verschleudert. Interessanterweise, später ist ja die Logik, wenn du das mit fremdem Geld nicht hinkriegst, wie soll dir das dann erst mit deinem eigenen gelingen? Also im Grunde ist es mit fremdem Geld, das wegzugeben, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Weil man da... Ich habe ja gesagt, es ist ein verrücktes Kapitel. Also, wenn du das mit dem Fremden noch nicht hinkriegst, wer soll dir was Eigenes anvertrauen? Wie willst du deinem eigenen treu sein? Also es ist ein gutes Übungsfeld. Und gerade darin ist der Verwalter Vorbild. Er trennt sich vom Geld, vom Besitz und hat dadurch Vorteile in der Zukunft. Und welche Zukunft Jesus hier vor Augen hat, macht der letzte Vers dann klar unseres Predigtextes, der Vers 9. Ich sage euch, ist ja auch eine schöne Einleitung für so eine Schlusspointe, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Gemeint ist es das Geld, mit dem Geldbesitz. Macht euch damit Freunde, damit, wenn es zu Ende geht oder wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und da wird jetzt klar, Jesus verlässt langsam diese Bildebene, in der Gleichnisebene war, der gibt das Geld weg und kann dann Gastfreundschaft genießen bei denjenigen, die er bevorteilt hat. Jesus überträgt das auf das Leben seiner Schülerschaft und sagt, hängt nicht an eurem Besitz, trennt euch ruhig davon, dann habt ihr zu lachen in der Ewigkeit, dann werdet ihr in die Ewigkeit aufgenommen, in die ewigen Hütten, werdet ihr in der Ewigkeit Gastfreundschaft genießen. Also ein Text, der passend ausgewählt ist für einen November-Gottesdienst, in dem es um diese Ewigkeitsperspektive geht, der uns aber ganz schön vor Herausforderungen stellt. Und erlaubt mir noch, ich hatte es angedeutet, eine ganz kurze Anmerkung zu dem, was dann kommt. Dann könnte man ja denken, Jesus rudert wieder zurück nach unserem Predigtext. Verse 10, 11, 12, wer im geringsten treu ist, der wird auch im größeren treu sein. Also seid treu, sagt Jesus da, auch im Umgang mit Geld. Das klingt ja fast so, als wenn er jetzt sagen würde, nee, man kann doch nicht kriminell sein mit Geld. Aber wem soll denn die Treue gelten? Nicht dem Geld und auch nicht dem Chef, sondern letztlich geht es darum, Gott die Treue zu halten. Und das macht der Text eben auch deutlich. Also Gott treu zu sein, auch im Umgang mit Geld, heißt nicht, am Besitz festzuhalten, sondern Gott treu zu sein, bedeutet, Gott an erste Stelle zu setzen und damit ist aller Besitz dem automatisch untergeordnet. Und damit wird es auch leichter, sich von dem zu trennen. Jesus in der Antike hat offensichtlich auch Menschen vor Augen, denen es gar nicht so leicht fällt, Besitz loszulassen, Geld loszulassen, von denen er den Eindruck hat, dieser Begriff, der da auftaucht, der deutet das in sich schon an, dass Geld im Grunde so ein Machtcharakter besitzt, wie so eine Quasi-Gottheit, die Menschen dazu verleitet, sich ihr unterzuordnen. Und das soll nicht passieren, sagt Jesus. Der Herr ist euer Gott. Der Vater im Himmel ist euer Gott. Und ihr seid nicht da, um dem Geld zu dienen, sondern im Gegenteil. Ihr dürft euch von dem Geld trennen, dann hat euer Leben eine Ewigkeitsperspektive. Ja. Geld ist nicht grundsätzlich schlecht, sagt Jesus im Lukas-Evangelium, aber besonders gut ist es eben dann, wenn man sich davon trennt. Das Geben ist der angemessene Umgang mit Geld. Und deswegen lobt Jesus diesen ungerechten Verwalter. Nicht für seine Kriminalität, sondern weil er genau das verstanden hat, dass es gut ist, was wegzugeben, weil dann man von der Zukunft her was Positives erwarten kann. Ja? Und insofern finde ich, dass dieses Gleichnis auf einer viel ernsteren Ebene doch nicht so unähnlich ist meinem Schokoladenproblem. Ja? Weil wir ja auch denken könnten im ersten Moment, hey, das Geld sichert unsere Zukunft. Ich gebe lieber ein bisschen weniger ab und weniger aus, damit ich dann später mehr habe. Aber Jesus sagt, das ist nicht der Fall. Wenn ich von der Ewigkeitsperspektive her mein Leben betrachte, dann ist genau das andere der angemessene Umgang. Dann ist es gut, sich auch vom Besitz trennen zu können, geben zu können und nicht krampfhaft daran festzuhalten und letztlich in so eine Abhängigkeit von diesem Geld zu geraten. Ja? Das ist schwer. Und ich glaube, gerade auch in unserer Gesellschaft stelle ich mir das noch viel schwerer vor als in der antiken Gesellschaft, die Jesus hier mit dem Gleichnis ursprünglich vor Augen hat. Aber trotzdem denke ich, dass auch für uns Jesus immer noch Recht hat. Denn ich beobachte mich selbst häufig dabei, und ihr dürft selber prüfen, ob euch das auch betrifft, dass ich genau so einer Logik folge, die sagt, hey, ich muss lieber sparen, nicht zu viel ausgeben, damit ich meine Zukunft absichern kann und die meiner Kinder. Und dieses Denken mich manchmal vielleicht auch ein bisschen droht, einzuengen oder gefangen zu nehmen. Obwohl wir doch inzwischen wissen, dass ab einem gewissen Grad Menschen durch Besitz überhaupt nicht mehr glücklicher werden, sondern vielleicht sogar eher unglücklicher, weil das wieder mit Sorgen einhergeht und mit mehr Arbeit, die notwendig ist, um einen Lebensstandard irgendwie aufrecht zu erhalten. Und das macht Menschen unter Umständen sogar unglücklich, sagen Studien unserer Gegenwart. Also ich mag mir jedenfalls gerne diesen Rat Jesu zu Herzen nehmen. Na, diese Aufforderung Jesu auf mich beziehen und auf mich wirken lassen. Leute, überlegt euch, ob euch die Gegenwart mit ihren Sorgen, die Bedürfnisse nach Schokolade gerade mehr interessiert oder vielleicht eine noch belastbarere Zukunftsperspektive, eine Ewigkeitsperspektive. Oder mit den Worten Jesu, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, mit eurem Geld, mit eurem Besitz, damit, wenn es zu Ende geht oder wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Amen.